Mit Jesus leben, Jesus erleben, das macht eigentlich Christsein mehr oder weniger aus. Die Bergpredigt ist beendet, die Menschen sind beeindruckt, betroffen. Die spüren, hier geht es nicht nur um Worte, da ist viel mehr dahinter. Von Jesus geht eine Faszination aus. Sie bleiben an ihm dran, folgen ihm nach und wollen noch mehr mit ihm erleben. Noch mehr ihn erleben. Matthäus bringt nach dem Bericht über die Bergpredigt in dem 8. und 9. Kapitel so eine sehr komprimierte Zusammenfassung von den Wundern Jesu und den Machttaten, die Jesu getan hat. Da werden Kranke gesund, Besessene werden frei. Selbst Naturgewalten müssen schweigen. Ja, selbst der Tod ist kein letztgültiges Aus mehr. Jesus sagt, steh auf und ein Toter wird lebendig. Heute Morgen möchte ich mich auf die ersten zwei Heilungsgeschehen von Matthäus 8 konzentrieren. Aber ich möchte euch einfach ermutigen, einladen, lest doch mal zu Hause vielleicht auch noch die weiteren Kapitel. Und lasst das auf euch wirken, was die Jünger mit Jesus erlebt haben. Wofür sie Zeuge sind. Ich lese aus Matthäus 8. Eine große Menschenmenge folgte Jesus, als er vom Berg herabstieg. Da kam ein Leprakranker und fiel vor Jesus nieder. Herr, wenn du willst, kannst du mich heilen. Jesus berührte den Mann und sagte, ich will, achtet auf das Ich will. Ich will es tun, sei gesund. Im selben Augenblick war der Mann von seiner Krankheit geheilt. Da befahl ihm Jesus, sprich mit niemandem über deine Heilung, sondern gehe sofort zum Priester, damit er dich untersucht. Nimm auch das Opfer mit, so wie es Mose im Gesetz verlangt, damit jeder sieht, dass Gott dich geheilt hat. Wenn ihr hier auf den 4. Vers guckt, da ist eine Sache drin, die gilt für die heutige Zeit nicht mehr. Wer kommt da drauf? Zum Priester gehen, okay, stimmt, lasse ich gelten, ist aber nicht das, was ich hören will. Mich spricht mit niemandem darüber. Da war einer, der genau das sagte, was ich hören will. Danke. Das war eine Sache, weil Jesus nicht vorzeitig in Konflikt mit den Pharisäern reinrennen wollte. Wo er gesagt hat, haltet den Ball einfach mal flach. Sprecht nicht so viel darüber. Und auf die Art und Weise hatte Jesus noch Zeit, zu wirken, Wunder zu tun. In unserer heutigen Zeit dürfen wir über das reden. Glücklicherweise, was Jesus uns getan hat. Und darum geht es auch im Weiteren. Als Jesus in Kapernaum eintraf, kam ein Offizier der römischen Garnison zu ihm und sagte, Herr, heile meinen Diener. Er liegt gelähmt im Bett und leidet entsetzlich. Jesus antwortete, ich will. Ich will mitkommen und ihn heilen. Der Offizier erwiderte, Herr, ich bin nicht wert, dich in meinem Haus zu empfangen. Wenn du nur ein einziges Wort sagst, wird mein Diener gesund. Auch ich habe Vorgesetzte und ich erteile selbst Befehle an Untergebene. Wenn ich zu dem einen sage, geh, dann geht er. Wenn ich einem anderen befehle, komm, dann kommt er. Und wenn ich zu einem meiner Diener sage, tu das, dann führt er den Auftrag aus. Als Jesus das hörte, wunderte er sich sehr und zu der Volksmenge gewandt, sagte er, das ist sicher, solch ein Glauben habe ich in Israel bislang nicht gefunden. Dann sagte Jesus zu dem Offizier, du kannst gehen. Was du geglaubt hast, ist Wirklichkeit geworden. Und zur selben Zeit wurde der Diener gesund. Soweit der Bericht von Matthäus. Ein Leprakranker hat Vertrauen in Jesus gefasst. Seine Bitte, wenn du willst, kannst du mich heil machen, macht deutlich, er rechnet ganz fest damit, dass Jesus ihn heilen kann. Jesus hat die Macht dazu. In einer anderen Situation wird Jesus einmal etwas anders von einem Vater gebeten. Wenn du meinen Sohn gesund machen kannst, dann heile ihn bitte. Und da schwingt der Zweifel, die Unsicherheit. Was kann ich Jesus zutrauen? Wo hat er seine Grenzen? Das kommt da raus. Ganz anders bei dem Leprakranken. Er hat festes Vertrauen. Er weiß ganz genau, Jesus kann. Er sagt, Jesus, ich weiß, du kannst mich gesund machen. Und gleichzeitig hat er aber auch begriffen, dass es sich hier nicht um einen religiösen Automaten handelt. Oben eine Bitte rein, unten Schubfach und die Erhörung raus. Er weiß, dass es in Gottes Hoheit liegt, ob er ihn heilt oder nicht. Das ist für ihn kein Widerspruch. Das ist auch nicht so ein Hintertürchen offen halten, falls es mal nicht klappt mit dem Gebet. Jesus kann, ob er ihn heilt oder nicht. Jesus kann. Aber er spürt, dass dieses in Jesu Hand liegt. Zu entscheiden, ob die Heilung dran ist oder nicht. Beides liegt hier in dieser Bitte. Wenn du willst, kannst du mich heilen. Auf der einen Seite dieses erwartungsvolle Vertrauen in Jesu Macht, auch über seine Krankheit, über seine Alltagssorgen und Probleme. Auf der anderen Seite aber auch die Bereitschaft, sich Gottes Entscheidungen unterzuordnen und diese auch anzunehmen. Beides schwingt damit. Auch bei dem Hauptmann wird so ein enormes Vertrauen in Jesu Handlungsvollmacht deutlich. Seine Aussage bringt es ganz präzise, kurz und knapp auf den Punkt. Sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Und dann zieht er den Vergleich mit der für ihn gewohnten Befehls- und Gehorsamstruktur, die für ihn ein unumstößliches Gesetz ist. Jesus ist Herr, auch über Krankheiten. Der Hauptmann ist nicht angewiesen auf eine spezifische Vorstellung, wie denn jetzt Jesus seinen Knecht heilen muss. Ein Wort von dir, das reicht, Herr. Es geht ja manchmal so in christlichen Kreisen um. Ich glaube, jeder von euch hat das irgendwo schon mal mitbekommen. Wenn man hört, da hat einer die Heilungsgabe, dann entstehen manchmal wirklich fast so eine Art von Pilgerfahrten zu diesem Heilungsbegabten. Und man erwartet, dass Gott dort dann heilt. Und man merkt gar nicht, dass man in Gefahr steht, hier die Heilung stärker an die Person des Begabten als an die Person des Gebers der Heilungskraft zu knüpfen. In der Gefahr steht der Hauptmann überhaupt nicht. Der weiß ganz genau, wenn Jesus will, dass sein Knecht gesund wird, dann reicht ein einziges Wort. Egal, ob er direkt neben dem Kranken steht oder weit, weit weg ist, ihn überhaupt nicht sieht. Egal, ob er ihm die Hände auflegt oder sonst irgendwie ihn berührt oder nicht berührt. Egal, ob er ein langes Gebet spricht oder ein kurzes. Darauf kommt es gar nicht an. Jesu Wort ist das Entscheidende. Das hat der Hauptmann verstanden. Und darauf setzt er sein ganzes Vertrauen. Und unten drunter steht, und in der gleichen Stunde wurde der Knecht gesund. Das, was du geglaubt hast, ist Wirklichkeit geworden. Eins ist hier aber ganz wichtig auch zu beachten. Die Bibel ist in diesem Punkt total ehrlich und macht keine heile Weltversprechungen. Jesus, der schlichtweg eigentlich das vertrauensvollste Verhältnis zum Vater hatte. Dieser Jesus hat selber erlebt, dass seine Bitte, wenn es möglich ist, dann lass diesen Kelch, nämlich den Tod am Kreuz, an mir vorübergehen. Diese Bitte wurde nicht erhört. Es gab keine Alternative zum Sterben am Kreuz. Auch berichtet uns die Bibel auf der einen Seite über diese wunderbare Befreiung des Petrus aus dem Gefängnis, auf der anderen Seite redet sie genauso deutlich und klar über die Ermordung von Jakobus und Stephanus aufgrund ihres Glaubensbezeugnisses. Da ist die Bibel ganz, ganz ehrlich. Hier ist immer das Vertrauen in die richtige Entscheidung Gottes notwendig, dass er am besten absehen kann, wann etwas dran ist, ob die Erhörung einer Bitte wirklich auch in der Form, wie wir sie erbeten, stattfinden soll, oder ob es andere Wege gibt, die besser sind. Entweder für uns oder für andere oder für uns und andere. Bei beiden, dem Leprakranken und dem Hauptmann, ist das Vertrauen in Jesu Macht einfach riesig. Jesus kann. Wenn ihr etwas mitnehmt von dieser Predigt, nehmt das mit. Jesus kann. Und mit dieser Erwartungshaltung, diesem Vertrauen beten sie um konkrete Dinge in ihrem Alltag. Das, wo es ihnen wirklich brennt, da beten sie mit dem Vertrauen, du kannst. Aber Hauptmann und Leprakranke, die sind schon längst beide tot. Was hat das mit uns zu tun? Ich möchte drei Dinge deutlich machen, die für uns wichtig sind, auch für unseren Glaubensweg. Der erste Punkt, lasst uns viel von Jesus erwarten, aber lasst es uns auch ihm überlassen, was richtig ist. Es ist wichtig, unsere Bitten, das, was wir vor Gott bringen, im Gleichgewicht zu halten. Sowohl das aktive, vertrauensvolle Erwarten, Jesus, du kannst und du hast die Allmacht, als auch ihm voller Vertrauen zu überlassen, welchen Weg gehst du mit mir? Du kannst, wenn du willst. Und du willst es, wenn es gut ist. Schauen wir nur auf die Tatsache, dass Gott sicherlich den besseren Überblick hat als wir alle. Dass er schon genau weiß, was für uns gut ist. Und aufhören, ihm zu sagen, was uns bedrückt, was uns beschäftigt. Dann geht das in eine total falsche und unbiblische Richtung ab. Das geht in Richtung eines Schicksalsglaubens ab, mit dem ich überhaupt nichts mehr zu tun habe. Ich sage, alles ist in Gottes Händen. Das ist ein Irrweg. Das will Gott nicht. Gott will das Gespräch über unsere Alltagssituation, was uns beschäftigt. Aber genauso fatal ist die andere Seite. Wenn ich nur auf meine Anliegen schaue, nur auf das, wie ich es für richtig und für gut empfinde und so bete und Jesus, du musst es jetzt so in Erfüllung gehen lassen, dann geht es mit Sicherheit in Frust und Enttäuschung rein. Und ich werde meinen Glauben irgendwann mal an die Wand fahren. Weil ich den Gott, den ich da kreiere, den gibt es nicht. Und da werde ich meinen Glauben irgendwann mal wegschmeißen. Es ist wichtig, das in der Balance zu halten. Dieses vertrauensvolle, du kannst. Aber das Abgeben, wenn du willst. Der zweite Punkt, das ist was ganz Tolles von Gott. Dass dir geschehe, wie du geglaubt hast, ist Gott sei Dank abhängig von seinem Willen. Was für ein Schutz ist das? Wenn ich überlege, was ich in meinem Leben schon Gott an Bitten vorgebracht habe, dann bin ich ihm so dankbar, dass er das nicht alles hat in Erfüllung gehen lassen. Wir hätten gestern nicht 25 Jahre Silberhochzeit, so weit vorgestern meine ich, sondern ich hatte auch schon mal für eine andere gebetet, so in Teenagerphase. Gott hat es nicht erhört und ich bin dankbar dafür, dass er es nicht getan hat, denn ich bin froh, dass ich Ruhe habe. Und wir haben jetzt diese 25 Jahre auch gemeinsam hinter uns gebracht, auch mit Höhen und Tiefen. Aber ich bin dankbar dafür, dass Gott damals meine andere Bitte nicht erhört hat. Und so gab es viele Punkte in meinem Leben, wo ich sagen kann, Gott sei Dank ist diese Erfüllung abhängig von seinem Schutz, seiner Bewahrung. Wir verstehen solche Situationen nicht. Da wird Jakobus enthauptet. Da wird Stephanus gesteinigt. Da werden Leute auch gebetet haben. Herr, rette ihn aus dieser Masse raus. Und sie sterben. Petrus sitzt im Gefängnis, in Gefahr, getötet zu werden. Die Gemeinde versammelt, betet. Herr, rette ihn. Und ein Engel kommt und rettet ihn. Die Bibel gibt uns nicht eine Antwort, warum da, warum dann nicht. Ich werde noch präziser, in unserer Gemeinde sehen wir doch die Situation, dass in der gleichen Gemeinde eine Person am ganzen Körper mehr und mehr Schmerzen bekommt und aufgrund der Schmerzen auch immer wieder zum Hauskreis, zur Gemeinde kommen kann und in der gleichen Gemeinde eine andere Frau nachweislich vom Gehirntumor geheilt wird. In der gleichen Gemeinde, wir haben nicht die Antwort, warum hier nicht. Aber es ist wichtig, dass wir damit offen umgehen. Denn dort, wo wir offen mit diesen Fragen umgehen, Herr, du kannst, aber ich überlasse dir auch diesen Schutzmechanismus. Möchtest du, ist es jetzt dran oder nicht? Dort, wo wir so offen und ehrlich damit umgehen, werden wir auch spüren, dass sowohl auf der einen Seite das Vertrauen in Jesu Macht und Stärke wirklich Raum gewinnt, zunimmt, aber auf der anderen Seite auch die innere Ruhe und Gelassenheit in Situationen da ist, die man nicht oder noch nicht versteht. Und deswegen ist es ganz wichtig, auch als Gemeinde ehrlich da an der Stelle zu sein. Nicht nur immer zu berichten, ach, da bin ich geheilt worden, da bin ich geheilt worden, da bin ich geheilt worden. Es ist auch wichtig, darüber zu reden, wo habe ich Gott gebeten? Und ich habe gespürt, aus einem Grund, ich weiß es nicht, Es war nicht dran. Aber ich bin getröstet worden von Gott. Gott hat mich durch diese Situation getragen. Er hat ihn nicht weggenommen, aber er hat mich durchgetragen. Er hat mir die Kraft dazu gegeben, dass wir auch über sowas sprechen. Und ein dritter und letzter Punkt. Es ist ein Kreislauf mit dem Vertrauen. Das Vertrauen in Jesus wird gestärkt dadurch, dass ich erlebe, Jesus ist zuverlässig. Dass ich sein Handeln und sein Wirken erfahre, erlebe in meinem eigenen Leben, aber auch im Leben der anderen, die mit mir den gleichen Weg gehen. Ein erster Unterpunkt, Vertrauen in Jesu Macht wächst dort, wo wir die Wahrnehmung für Jesu Handeln in unserem Leben schärfen. Steffi hat ja vorhin das schon gesagt, so mit diesem Tagebuch. Es klingt ganz banal, aber es ist gut, ab und zu mal aufzuschreiben, worum man Jesus eigentlich bittet. Dass ich aufschreibe, was er getan hat in meinem Leben und wie ich ihn erlebt habe. Kann es sein, dass wir manche Sachen nicht erleben, wo Jesus handelt in unserem Leben, weil wir schon längst vergessen haben, worum wir ihn gebeten haben? Das hat nichts mit Absicht zu tun. Wir werden in der heutigen Zeit so zugebombt mit Nachrichten, mit Informationen, mit hier muss mal was gemacht werden, da muss was gemacht werden. Unser Gehirn muss auch mal wieder Platz schaffen. Und dann fliegt manches raus. Vielleicht auch die Erinnerung daran, was ich eigentlich von Jesus erbeten habe. Wofür ich ihn gebeten habe. Und das ist ganz gut, wenn ich das mal so aufschreibe. Wir hatten es im Hauskreis mal so gehabt, dass wir über eine längere Zeit immer aufgeschrieben haben, was haben wir Jesus gesagt und wie hat er eigentlich darauf reagiert? Was ist in dem Umfeld passiert? Und am Ende des Jahres haben wir uns dieses Buch genommen und sind da durchgegangen und haben gemerkt, meine Güte, ist so, doch so vieles passiert, was wir mit Jesus erlebt haben. Und hätten wir uns nur auf unser eigenes Erinnerungsvermögen verlassen, da wäre nur so ein Itzken rausgekommen. Es tut gut, Sachen aufzuschreiben. Das ist der erste Unterpunkt. Ein zweiter Unterpunkt, Vertrauen in Jesu Macht wächst dort, wo wir auch bewusst mit Jesu eingreifen, in Alltagssituationen rechnen. Als ich mich mit diesem Thema beschäftigt habe, war ich vor 4 Wochen geschäftlich in Tokio und ich hatte vor einem Jahr in der Nähe des Hotels in so einer Nebenstraße eine Gemeinde entdeckt. Das ist was ganz Seltenes in Tokio, weil christliche Kirchen gibt es da kaum. Und da habe ich gedacht, ach, da gehst du diesen Sonntag mal in den Gottesdienst. Und ich komme an, bin im anderen Hotel. Erste Reaktion bei mir, ach, schade, dann soll es halt nicht sein. Dann habe ich gedacht, was rede ich eigentlich jetzt für einen Blödsinn? Auf der einen Seite will ich darüber sprechen, dass Jesus kann und in so einer Situation nehme ich ihn nicht ernst. Dann habe ich gesagt, Jesus, ich bin jetzt hier, ich möchte die Gemeinde finden, ich möchte morgen in den Gottesdienst. Ja, ich musste mich irgendwie auf den Weg machen. Die Leute konnten mir immer nur sagen, ich weiß nichts von der christlichen Kirche. Also musste ich mich einfach in Bewegung setzen. Ich musste auf Impulse reagieren. Und nach einiger Zeit entdeckte ich eine Kreuzung, an die ich mich wieder erinnert habe. Und so hat er mich dann Schritt für Schritt weitergeführt. Und dann habe ich hinter diese Gemeinde gefunden. Sie war 5 bis 6 Kilometer von meinem Hotel entfernt. Durch eine wildfremde Stadt. Und ich bin so davon überzeugt, dass Gott mir wirklich es geschenkt hat, wo ich ihn ernst nehme. Er mir auch in diesen banalen Dingen einfach die Freude macht, dass ich am nächsten Sonntag in diese Gemeinde hineingehen kann. Und es war toll, das Erlebnis da. Die haben alles in Japanisch gemacht. Ich habe so eine kleine Mappe bekommen. Da waren die japanischen Wörter so in Silben, die ich lesen konnte. Gedruckt konnte ich mitsingen. Ich habe von der Predigt nichts verstanden, glaubte ihm alles, aber habe meinen Matthäus 8 aufgeschlagen, habe darin gelesen, war auch gesegnet. Ich habe sehr viel Gedanken dazu gehabt. Und wir haben auch nach dem Gottesdienst noch immer diese Gemeinschaft gehabt. Und bei den Liedern, wo die Silben, also diese Mappen mit den Silben nicht abgedruckt waren, diese Lieder, da habe ich einfach die Melodie aufgenommen und Halleluja drüber gesungen. Und keiner hat sich daran gestört. Fand ich echt toll von denen. Und wir haben uns hinterher darüber unterhalten. Eine Frau ist öfter in Langen. Ich hoffe, dass sie es mal schafft, dann auch hierher zu kommen und uns zu berichten von dem Leben der japanischen Christen. Und uns auch dadurch wieder zu bereichern. Die zweite Erfahrung, die ich an der gleichen Zeit gemacht habe, ist, während ich da so rumging, habe ich gesagt, Herr, ich finde es so öde, eine ganze Woche weg zu sein, nur wegen diesem Beruf. Schenk doch bitte, dass diese Zeit etwas Vernünftiges, was Sinnvolles hat. Und am Montagabend kamen dann 2 andere Kollegen von mir dazu. Und im Gespräch beim Abendessen stellte sich heraus, der eine war früher mal in der Gemeinde. hat aber den Kontakt verloren. Wir haben so ein bisschen darüber gesprochen. Der zweite Kollege, der an dem Tag das angefangen hat, der kam von Köln runter und der hat sich hier ein Haus gekauft. Wisst ihr wo? Richtig, Rudi. In Hemsbach, am Mühlweg. Ja, meine Güte, da hatte ich am Montag die zweite Antwort auf das Gespräch mit Jesus. Und jetzt weiß ich, dem einen möchte ich wirklich helfen, dass er wieder den Kontakt zur Gemeinde findet, zu seiner Gemeinde, wo er lebt. Und dem anderen möchte ich helfen, dass er sich hier in Hemsbach ein bisschen einleben kann. Wenn er Hilfestellung braucht, dass man ihm Hilfestellung geben kann, vielleicht auch mal hier einlädt. Ich habe Antworten bekommen. Und ich möchte Mut machen, Jesus ernst zu nehmen im Alltag. Und ein dritter und letzter Unterpunkt, zu dem letzten Punkt, also kurz vorm Ende der Predigt. Vertrauen wächst dort, wo wir unser Erleben mit Jesus mit anderen teilen. Und das ist auch gleichzeitig schon die Ermutigung für den Zeugnisteil, der gleich nach der Predigt stattfinden wird. Es ist gut, das, was ich mit Jesus erlebe, mit anderen zu teilen. Gegenseitig teilhaben zu lassen an Erlebnissen mit Jesus, das stärkt untereinander das Vertrauen in Jesu Wirken. Es ist gut, darüber zu reden, was ich mit ihm erlebe. Es ist immer eine tolle Sache, wenn Leute zum Glauben kommen und dann berichten, was sie alles so in der Vergangenheit erlebt haben. Und dann merkt man, dass es manchmal wie ein Mosaik, das sich zusammenfügt aus unterschiedlichen Teilepochen ihres Lebens, die teilweise auch sehr schwer waren. Aber da hat Gott hineingewirkt. Es geht da nicht um Riesenstories. Es geht um etwas Ehrliches. Um etwas Ehrliches, was ich im Alltag mit Jesus erlebt habe, wo ich gespürt habe, er ist da. Er reagiert, er kann. Und ich habe Gemeinschaft mit ihm. Dass man das weitergibt, das bezieht sich auf alle Ebenen unserer Erfahrung mit Jesus. Das kann erfahrene Vergebung sein. Das kann auch eine Veränderung oder Korrektur sein. Eine Heilung, eine Hilfestellung. Die Vielfalt, die dabei zustande kommt, haben wir ja schon einmal in einem Gemeindeforum erlebt. Eine Jugendliche hat davon berichtet, dass sie in der Anbetungszeit Jesus neu erlebend erfahren hat und dass das ihr Leben umgekrempelt hat. Ein anderer hat davon berichtet, wie er frei geworden ist von depressiven Gedanken, die er in den letzten Jahren hatte. Eine andere Person hatte darüber gesprochen, dass sie religiöse Stile total daneben fand, aber gemerkt hat, es hat positive Auswirkungen gehabt bei anderen Personen. Sie findet nach wie vor diese Stile, nicht ihren eigenen Stil, aber sie ist Gott dankbar dafür, dass sie stehen lassen kann. Oder andere lasen einen Psalm, der sie angesprochen hatte. Andere schlugen ein Lied vor. Oder in den letzten beiden Sonntagen, was wir von Ulla, von Arne und von Luca gehört haben im Zusammenhang mit dem Unfall. Das sind alles wichtige Elemente. Die brauchen wir in unserer Gemeinschaft. Und das sollen wir noch mehr öffnen. Es ist toll zu spüren, wie Jesus an und durch jeden von uns arbeitet. Ich möchte zusammenfassen. Viel von Gott erwarten, aber es ihm überlassen, ob es auch richtig ist. Gleichzeitig wissen, dass dieses dir geschehe, wie du geglaubt hast, Gott sei Dank, unter seinem Schutz steht und von seinem Willen abhängig ist. Und der dritte Punkt, dass das Vertrauen in Jesus gestärkt wird, dort, wo ich mitbekomme, wie Jesus erlebt und erfahren wird. Sei es dadurch, dass ich mir das bewusster mache, worum ich ihn überhaupt gebeten habe, dass ich Dinge aufschreibe. Sei es dadurch, dass ich mehr in meinen Alltagssituationen mit seinem Eingreifen rechne. Oder sei es, dass wir das Erlebte mit Jesus, mit anderen teilen. Lasst uns jetzt eine Zeit haben, wo wir es einbringen. Was erlebe ich? Was erlebst du mit Jesus? Braucht doch nicht lang sein, dass wir es einfach reintragen und dadurch Gott loben. Denkt an den Psalm. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Lass uns eine Zeit haben, wo wir darüber erzählen, was Jesus mit und an uns tut.